Ja, ein sehr schönes Lied, danke euch. Das holt uns ab, emotional, und bringt uns in eine andächtige Stimmung, Gottes Wort zu hören. Dankeschön. Ja, warten, ich habe mich geoutet heute, ist schwer für mich. Bin sehr ungeduldig. Ich will vieles gleich, will oft Ergebnisse gleich sehen. Will, dass, wenn ich was sage, dass es dann auch passiert. Manchmal frustrierend als Elternteil. Es passiert nicht immer gleich. Manchmal muss man lange warten. Und trotzdem fröhlich dabei bleiben. Aber ist es so leicht? Nein. Warten. Wie bereiten wir uns vor im Leben? Es ist jetzt Weihnachten, die Kids haben es gesagt. Es ist das Highlight des Jahres vielleicht sogar. Und wir erwarten Geschenke. Ich will das mal so sagen. Vielleicht nicht alle von euch, dann ist das sehr nobel. Und ich finde es gut. Auch in meiner Familie beschenkt sich nicht jeder. Aber stell dir vor, du würdest dich nicht mit Geschenken auf Weihnachten vorbereiten. Ich glaube, die Kinder wären schon ein bisschen traurig. Sie würden sich denken, was ist jetzt los? Habe ich was falsch gemacht? Ich erwarte doch etwas. Aufgrund unserer Rolle als Eltern, als Prediger, als Sozialarbeiter, egal was wir sind, wir haben Erwartungen und wir erfüllen diese Erwartungen aufgrund unserer Rolle, unserer Kultur, unserem Kontext, in dem wir uns bewegen. Und so sind wir Wartende, unser Leben lang. Die Hälfte meiner Familie ist so im Adventismus groß geworden. Und eine Sache, die ich oft gehört habe, ist: Mein Kind, du wirst sicher noch den Herrn Jesus sehen, wie er in den Wolken kommt und die Menschen rettet. Und von denen habe ich erfahren, dass es die Generation davor gesagt hat und vielleicht auch die Generation davor. Das Warten ist in unserer Identität drin, aber vielmehr vielleicht noch Advent, die Ankunft auch dessen. Die Erfüllung des Wartens, nicht nur warten, sondern auch was mit vollen Händen dastehen am Ende des Lebens und nicht nur mit leeren. Und wir würden vielleicht sagen, was viel wichtiger ist, ob Jesus zu deinen Lebzeiten kommt, ist, ob er heute schon in deinem Leben eine Rolle spielt, in deinem Leben angekommen ist. Was bringt es dir, wenn er auf den Wolken kommt und du sagst, er sagt zu dir, wer bist du eigentlich? Ich habe doch nie eine Rolle in deinem Leben gespielt. Das wäre doch viel tragischer. Da muss man ihn gar nicht sehen in den Wolken, man wird ihn eh sehen mit dem Tod. So ist der Glaube der Christen, der Adventisten, dass sie dort die Erfüllung erleben und ihrem Schöpfer gegenübertreten können. Matthäus 25 nennt Beispiele. Die Brautjungfern, die sich nicht vorbereitet haben mit dem Öl, die untüchtigen Verwalter, also der eine. Ja. Es gibt Beispiele, wo Jesus sagt, warte mal ganz kurz, wer bist du eigentlich? Hast du nur gewartet? Oder warst du aktiv in der Zeit des Wartens? Ich möchte euch einen Mann vorstellen. Einen Mann, den ich bis vor kurzem noch gar nicht kannte. Ist mir ein bisschen peinlich, das zuzugeben, aber es ist, wie es ist. In Lukas 2, Vers 25 wird er uns vorgestellt. Ich werde diese Verse, die sich mit Simeon beschäftigen, hier oben immer einblenden, aber dazwischen auch immer andere Bibeltexte nennen, die ihr dann gerne mit aufschlagen könnt. Hier wird uns ein Mann vorgestellt, Simeon. In Vers 25 heißt es, damals wohnte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Hallo Simeon. Er lebte, nach Gottes Willen hatte Ehrfurcht vor ihm und wartete voller Sehnsucht auf den Retter Israels. Ich finde, es sind drei Punkte, die uns hier vorgestellt werden. Drei Punkte sind immer etwas Schönes. Nach Gottes Willen leben, was bedeutet das? Aus dem Bauch heraus, mit dem Wissen, was wir heute haben, was der Simeon halt nicht hatte unbedingt, ist, wir wissen, 1. Timotheus 2, Vers 4, denn er will, er ist Gott, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Das ist Gottes Wille. Alle Menschen sollen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Okay. Für uns, klar, Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Wie war das für einen Simeon damals? Micha 6, Vers 8, vielleicht ein Blick zurück. Der Herr hat euch längst gesagt, was gut ist. Er fordert von euch nur eins. Haltet euch an das Recht. Begegnet anderen Menschen mit Güte und lebt in Ehrfurcht vor eurem Gott. Vereinfacht gesagt, fahre 50, wenn da 50 steht. Ich schaffe das immer nicht. 5-mal geblitzt in den letzten Wochen. Es ist wahr. Sei nett zu deinen Mitmenschen, auch wenn sie dir nicht passen. Für Udo, sei nett zu Staatsgewalt, denn sie wollen sichere Straßen haben. Und lebe in Ehrfurcht, in Verbindung mit deinem Schöpfer. Verbringe Zeit mit ihm. Denke nicht nur Samstag von 10 bis 12 an ihm, sondern am besten darüber hinaus. Integriere ihn in deinen Alltag, in deine Lebenswelt. In allem, was du tust, soll er dabei sein, sagt Paulus. Überall. Wo gebe ich ihm Raum? Wo ist es mir unangenehm? Wo hat Gott seinen Platz in meinem Leben? Gottes Wille ist, dass wir ihn einladen, jeden Moment mit uns zu verbringen. Auch Udo beim Autofahren, wenn er mal wieder zu schnell ist. Ehrfurcht vor ihm haben. Ehrfurcht ist ein Wort, immer nicht so leicht für mich gewesen. Mittlerweile legt sich diese Rebellion dagegen, jemanden mit Ehrfurcht, mit Respekt zu begegnen. 5. Mose 10. Wir befinden uns hier in einem Kontext, wo Mose nochmal einen Rückblick hat. Wo Mose nochmal zurückschaut auf die Highs und die Lows seines Lebens. Wo er nochmal so reflektiert und guckt, wie war das damals eigentlich? Und er denkt so an diese Geschichte, die sehr schwer zu verarbeiten war, wo sie mit diesem goldenen Kalb dieses ganz große Drama hatten. Wo er sie befreit aus der Sklaverei. Und sie sagen, nein, Mose, nicht Gott hat uns gerettet, sondern dieses Kalb, was wir mit eigenen Händen angefertigt haben. Was für ein Schlag ins Gesicht, Gott gegenüber. Aber Gott hat sich nicht verändert. Vers 12, 5. Mose 10. Nun, Israel, was fordert der Herr dein Gott noch von dir, als dass du den Herrn dein Gott fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst mit dem Herrn und dem Herrn deinem Gott dienst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, dass du die Gebote des Herrn hältst und seine Rechte, wie ich dir heute gebiete, auf dass dir es wohlgehe. Warum sollte ich Ehrfurcht vor einem Gott haben? Damit es dir wohl ergehe. In der Bibel geht es oft darum, dass wir anderen Gutes tun sollen, ja? Dass wir ein Licht sein sollen, das andere wärmt oder andere aufbaut. Aber Gott sagt, es geht eigentlich auch um dich. Weil wenn du dich an meine Worte hältst, dann wird es dir am Ende des Tages gut gehen. Du wirst wachsen, du wirst glücklich sein. Und du bist alles, was ich brauche. Jesus sagt es an anderer Stelle auch, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Ne? Alles andere kommt nebenbei. Du brauchst nur mich. Ein hoher Anspruch. Wie können wir Sehnsucht nach einem Retter pflegen? Wie geht das? Wie kann ich mich sehnen nach etwas, was ich nicht sehen kann? Wie kann ich Sehnsucht haben nach Gott? Vielleicht kann Simeon uns hier wieder inspirieren, wenn wir vielleicht von seiner Inspiration teilhaben können. Jesaja 9. Da geht es um eine sehr dunkle Zeit. Unterdrückung, Krieg, du weißt nicht, wie es morgen weitergeht, ob du den Tag überhaupt sehen wirst, ob du Essen haben wirst. Und hier hat Jesaja eine sehr spannende Aussage, die unser Heute auch betrifft. Eine Ankündigung von Jesus. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht und hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen, man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Es liegt in uns Menschen das Naturell drinne, dass wir nicht nach Gott fragen, wenn es uns gut geht, sondern wenn wir uns fragen, wie es weitergeht und ob es überhaupt weitergeht im Leben. Ich kenne wenige Beispiele, wo Menschen gesagt haben, ich habe gerade mein Haus fertig gebaut und ich habe gerade eine Beförderung bekommen, mir geht es so gut, jetzt werde ich erstmal anfangen, nach Gott zu fragen. Vielleicht kennt ihr jemanden, sagt es mir nach der Predigt gerne, ich mache Liste. Ich höre von Menschen, die mir sagen, Udo, ich habe keine Ahnung, wie das weitergehen soll in meinem Leben. Ich weiß nicht, ob ich die Diagnose verkraften werde, so kurz vor Weihnachten, weil sie einen Tumor gefunden haben. Oder Menschen sagen eher zu mir, ich weiß nicht, ob ich es noch lange zu Hause aushalten werde, weil ich diesen Krieg nicht mehr aushalten kann. Wo ist Gott? Wo ist er? Und es scheint mir ein Phänomen zu sein, was auch ganz normal ist. Die Sehnsucht zu Gott oder nach Gott, nach einem Retter kommt dann, wenn wir da unten sind und nicht, wenn wir High Life haben und alles ist schön. Vielleicht muss es erst runtergehen, ich weiß es nicht. Es gibt Leute, die interpretieren Römer 8, Vers 38, ist das, glaube ich, ne? Römer 8. Alle Dinge sollen uns zum Besten dienen. Ich weiß nicht, ob Gott die schlechten Dinge so braucht. Vielleicht ist es unsere Verantwortung, ihn zu suchen, auch wenn es uns gut geht. Ist eine These. Auch wenn es schwer ist. Frag ich mich. Okay, was lernen wir von unserem Bruder Simeon weiter? Lukas 2, 26. Der Heilige Geist, der ruht auf Simeon und durch ihn wusste er, dass er nicht sterben würde, bevor er den Christus, den vom Herrn gesandten Retter, gesehen hätte. Und woher hast du diese starke Gewissheit, dass Jesus tatsächlich zu deinen Lebzeiten noch erscheinen wird? Oder ist es symbolisch gemeint? Nein, es ist nicht symbolisch gemeint. Denn es gab Jesus noch nicht. In menschlicher Form. Auf der Erde. Ja? Woher nimmst du diese Gewissheit? Vielleicht Jesaja 61. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen, ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Daniel, du hast vorhin für den Heiligen Geist gebetet, dass er bei mir ist, dass er mich erfüllt. Danke dir. Wir fragen uns vielleicht manchmal so als Außenstehende, warum, Bruder, warum macht er das? Vielleicht gerade deshalb, weil der Geist Gottes uns Frieden gibt und uns zeigt, dass unsere Ängste, unsere Verzweiflung eben nicht alles ist, was uns ausmacht. Viele von euch wissen das. Für mich ist es jedes Mal sehr unangenehm, wenn ich weiß, ich muss hier predigen. Jedes Mal. Und ich denke mir jedes Mal so, oh nee, dann gucken die immer alle so böse, ja. Und dann passt dem einen nicht die Jacke, die ich anziehe, ja. Oder mein Gesicht sieht heute echt nicht so schön aus für euch, so, ne? Oder dem einen passt das Wort nicht, was ich benutzt habe. Und dann denke ich mir immer so, oh, soll ich denn hingehen? Aber der Geist Gottes gibt Ruhe in mein Herz hinein. Und das ist ein kleines Beispiel. Das ist nicht existenziell. Das ist, ja. Ja, Udo, schlaf eine Nacht, dann ist es weg. Stimmt. Aber er gibt Menschen die Hoffnung, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Wenn sie sich wirklich fragen, ob dieses Leben ewig ist oder nicht. Habe ich 80 Jahre hier verbracht, um ja, geboren zu werden, eine Arbeit zu lernen und dann irgendwie in Rente zu gehen und dann an irgendeiner Krankheit zu sterben? Ist das alles? Oder ist da mehr? Wo ist die Rettung da drauf? Wo ist die Frage? Wo sind die Antworten? Wo sind die Antworten auf die Frage, wollte ich sagen? Wo? Und er sagt, der Heilige Geist ruht auf dir und er gibt dir die Antworten, dass dieses Leben nicht alles ist. Es gibt einen Retter, der dich befreien wird. Wenn es eine Sache ist, wo mein Vater und ich übereinstimmen, wenn wir telefonieren und über Gott reden, wir sind nicht immer der gleichen Ansicht, aber dann sagt er zu mir, Udo, wenn es wirklich diesen Gott gibt, von dem du erzählst, dann muss es ein Gott sein, der uns Menschen wirklich bedingungslos liebt und der einen Plan für uns hat und der ewiges Leben schenkt, weil das hier kann doch nicht alles sein. Wo meine Arbeitskollegen mit 45 einen Schlaganfall kriegen oder mit 50 an einer Leberzirrhose sterben oder... Es darf doch nicht alles sein. Und der Geist Gottes sagt, nein, das ist nicht alles. Es gibt Freiheit, es gibt Heilung und es gibt Frieden. Lesen wir weiter. Vom Heiligen Geist geführt, also er inspiriert Simeon, an diesem Tag in den Tempel zu gehen. Als Maria und Josef ihr Kind hineinbrachten, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist, Gott zu weihen. Um es, wie im Gesetz vorgeschrieben, Gott zu weihen. Dann nimmt Simeon Jesus in seine Arme und er lobt Gott: Herr, du hast dein Wort gehalten, jetzt kann ich dein Diener in Frieden sterben. Ich finde, es klingt sehr, sehr schön, aber auch ein bisschen befremdlich. Ich weiß nicht, wie gut die sich kannten, Simeon und Maria und Josef. Ich weiß nicht, wie das wäre so, wenn du jemanden nicht so kennst und der sagt: Gib mir mal dein Baby kurz und ich muss mal kurz meinen Gott preisen. Ja? Passiert das in Bahnhofsnähe in Frankfurt, denkst du dir 112, akute Psychose. Ja? Also das kann schon auch in eine andere Richtung gehen. Ich weiß, es ist ein anderer Kontext. Ich will euch nicht beunruhigen. Und trotzdem ist es was total Schönes, nee, nicht trotzdem, es ist was total Schönes, was hier passiert, auch wenn es befremdlich wirken kann auf uns, unter Umständen. Denn hier erfüllen sich Worte, die seit 1000 Jahren im Raum stehen. Seit 1000 Jahren sagen die zu ihren Kindern und zu ihren Kindeskindern und die geben immer die Botschaft weiter: Eines Tages kommt der Retter und der wird uns befreien. Aber wann soll das dann sein? Wäre die Frage. Genau jetzt, heute. Er hält dieses Baby und er weiß, das ist Jesus Christus, das ist der versprochene Messias, der Retter, der uns von unserem Leid befreien wird. Und jetzt kann er in Frieden sterben. Als der Philipp Mickenbecker, ja, Real Life Guys, in seiner Krebserkrankung kurz vorm Sterben war, ich fand es so inspirierend, was die Ärzte gesagt haben. Die Ärzte haben gesagt: Wir haben schon viele Leute sterben sehen, hier auf der Station. Aber dass jemand in Frieden in so einem jungen Alter gehen kann, das ist eigentlich unmöglich. Es kann doch nur sein, dass er eine höhere Macht gekannt hat. Einen Retter, einen Heiland, wo er weiß, dass dieses Leben, wenn er jetzt gleich einschlafen wird in den nächsten Stunden, das war nicht alles. Er geht nach Hause zu Jesus Christus. Das ist das, was hier auch passiert. Das ist, was heute immer wieder passiert, dass Menschen in Frieden gehen können, wenn sie wissen, zu wem sie gehören. Zu Jesus Christus. Es folgt ein Bekenntnis. Vers 30. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Du hast uns Rettung gebracht. Und die ganze Welt, sie wird es erfahren. Dein Licht erleuchtet alle Völker und deinem Volk Israel bringt es Größe und Herrlichkeit. Du hast uns Rettung gebracht und die ganze Welt, sie wird es erfahren. Das ist wahrer Glaube für mich. Wenn jemand sagt, ich habe 1000 Jahre gewartet, dass sich die Prophezeiung erfüllt und dass er dann sagt, alle werden es erfahren. Das ist für mich wahrer Glaube, auch wenn es nochmal 1000 Jahre dauert oder 2000 oder 3000. Alle Menschen werden es hören und die Herrlichkeit Gottes sehen. Und es stimmt, auch heute werden Menschen auf den Namen Jesus getauft. Auch heute bekennen Leute ihre Schuld und sagen, ich brauche eine Kraft, die mich weiterträgt durchs Leben, weil ich es alleine nicht schaffe. Auch heute ist Jesus aktuell. Was mir noch aufgefallen ist, nebenbei erwähnt, es wird hier von allen Völkern geredet. Es ist keine exklusive Gruppe gemeint. Kaum war Jesus auf der Welt, haben Leute schon Ansprüche erhoben, dass nur sie gemeint sein könnten. Ja, seine eigenen Jünger. Ja. Aber es ging nicht darum. Es geht darum, dass sie allen Menschen zugänglich gemacht wird. Und ich wünsche, dass wir als Gemeinde auch, ja, jeder in seinem Leben damit hilft, dass sie allen Menschen zugänglich gemacht werden kann, je nachdem, wie die Bedürfnisse der Menschen aussehen. Jetzt folgt nochmal die interessante Reaktion, die hat mich überhaupt auch darauf gebracht, dass es für Maria und Josef vielleicht doch ein bisschen komisch war. Denn in Vers 33 lesen wir, Maria und Josef wunderten sich über seine Worte. Also ich weiß nicht, André, du hattest letztens Kindersegnung, ja? Stell dir vor, du hättest da die Babys alle so gesegnet und hättest gesagt, ja, aus dir wird einmal der Geschäftsführer vom Rewe da vorne und du hast die Hände, ja, sieht aus wie Papa, du bist mal ein richtig guter Handwerker. Also, ne, wir würden dich angucken und sagen, Bro, chill, ja? Sag nichts über mein Kind. Ja. Ist was anderes, ich weiß. Aber ich glaube, um die andere Seite wieder zu beleuchten, war es für Maria eine Rückversicherung, nochmal zu wissen, dass sie auf dem richtigen Weg ist. Da erfüllt sich diese Prophezeiung, dass sie als Jungfrau überhaupt schwanger wird. Das ist so oder so total verrückt, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Und damit zu leben und auf einmal zu sehen, das ist wahr. Es ist Jesus, es ist der Messias, es ist nicht nur ein Mensch, sondern der Messias. Was für eine Rückversicherung auch an dieser Stelle, dass das wahr wird, was der Engel angekündigt hat. Okay, kommen wir langsam zum Ende. Die letzten zwei Verse, die unseren Bruder Simeon hier betreffen. Verse 34 und 35. Simeon segnete sie und sagte dann zu Maria: Gott hat dieses Kind dazu bestimmt, die Israeliten vor eine Entscheidung zu stellen. Ob sie zu Fall kommen oder ob sie gerettet werden. Durch ihn setzt Gott ein Zeichen, gegen das sich viele Menschen auflehnen werden. Warum, könnte man jetzt fragen? Vers 35, so zeigt er, was in ihrem Herzen vor sich geht. Der Schmerz darüber wird dir wie ein Schwert durchs Herz gehen. Warten heißt vorbereitet sein. So lautete das Thema heute. Und nicht alle stehen da mit erhobenen Händen und sagen, ja, ich möchte dabei sein. Nicht alle sagen voller Dankbarkeit und Jubel, heute möchte ich Jesus empfangen. Und wir können uns fragen, warum nicht? Jesus stellt diese Frage in seinem späteren Aufwachsen, in seinem späteren Leben oft. Möchtest du mir nachfolgen? Manchmal direkt, manchmal auch zwischen den Zeilen. Und viele haben gefragt, warum dir? Was kannst du mir überhaupt noch geben? Was kannst du mir denn beibringen? Was habe ich davon? Und die Frage ist, warum reagieren Menschen überhaupt so? Und ich meine nicht, warum reagieren Menschen ablehnend, wenn man sagt, oh hier, ich habe was über Jesus erkannt, lies mal das Buch oder so, das meine ich nicht. Sondern was hält Menschen davon ab, wenn sie wirklich Jesus in einer übernatürlichen Art und Weise, wenn sie am Boden sind, begegnen und sie sagen, nein, ich will dich nicht. Ist es Stolz? Ist es Zweifel? Oder ist es der Versuch, alleine noch genug Luft zu bekommen, wenn das Wasser bis zum Hals steht? Das muss jeder für sich natürlich herausfinden und beantworten. Und am Ende steht aber diese Voraussetzung, das klingt so hart, aber für unseren Glauben, dass wir Gott kennen müssen oder kennenlernen wollen oder irgendein Interesse zeigen müssen, weil von nichts kommt nichts, wie man so schön sagt. Möchtest du auch zu dieser Jahreszeit wieder, wo viele in die Kirche gehen, deinem Heiland, deinen Retter, deinem Messias, Jesus Christus, begegnen. Und das erfordert kein großes Bekenntnis, das erfordert nicht, dass man hier auf der Bühne stehen muss und preisen muss oder was weiß ich. Das ist eine Entscheidung, die in deinem Herzen passiert. Eine bewusste Entscheidung zwischen dir und ihm. Möchtest du sein Kind sein? Und wenn du schon lange sein Kind bist, dann ist doch immer die Frage, wie behalte ich das im Auge, diese Beziehung zu ihm, und wie bleibt es lebendig? Mir ist mal aufgefallen, wenn ich mich mit Gottes Wort beschäftige, oft dienstlich. Ja? Wann nehme ich mir die Zeit, mich im Auto hinzusetzen und die 5 Minuten mit ihm zu haben, zu sprechen und zu sagen, ich fühle mich gerade so. Mir geht es gerade nicht so gut, Gott. Danke, dass du mein Freudenschenker bist, mein Energiegeber, der Sinn meines Lebens, um genau zu sein. Es ist immer eine bewusste Entscheidung. Wir wissen, es gibt einen Retter. Und ich möchte uns Mut machen, dass wir diesen Retter Jesus Christus allen Menschen bekannt machen können, auf unsere Art und Weise, mit unseren Mitteln, mit unseren Fähigkeiten, mit unserer Persönlichkeit. Jeder, so wie er es kann und auch gerne macht, so wie es angemessen ist. Und ich weiß und ich bin mir wirklich sicher, dass Gott uns dabei segnet. Amen. Bete ich direkt? Dann möchte ich euch als Gemeinde einladen, mit mir aufzustehen, dass wir gemeinsam beten können. Allmächtiger Gott, viele Worte wurden gesagt. Viele Worte für eine ganz wichtige Sache. Dass wir dir begegnen, ist wichtig. Dass wir dir begegnen, kann uns heilen. Dass wir dir begegnen, kann sehr viel verändern in unserem Leben. Und vielleicht erinnern wir uns in dieser Jahreszeit besonders dran. Lass uns nicht müde werden. Egal, wie lange wir schon zu dir gehören. Vielleicht ist es bei dem einen oder anderen nur noch auf dem Papier. Und das ist auch okay. Wir alle erleben mal Durststrecken. Wir alle erleben Momente, wo wir uns so fern fühlen, obwohl wir dich so gut kennen. Ich bete wirklich für diese Gemeinde, für jeden Menschen, der auf der Suche ist, dass er sich gehalten und getragen fühlt von dir. Dass er Erkenntnis bekommt darüber, dass du es gut mit den Menschen meinst und dass du uns niemals alleine lassen wirst, alleine lässt und auch niemals einen Menschen alleine gelassen hast, egal woher sie kommen und egal was sie getan haben. Danke, dass wir Ja sagen dürfen zu dir. Amen.